Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Schaaf.
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Trauma at Work Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders mit Professorin Dr. Luise Reddemann zu sprechen. Sie befasst sich seit gut 50 Jahren intensiv mit Trauma und Traumafolgestörungen. Sie gilt als die Pionierin der Traumatherapie in Deutschland. Kollegen, mit denen ich schon gesprochen habe, haben sie als Ikone bezeichnet. Danke, dass Sie heute etwas von Ihrem reichen Erfahrungsschatz mit uns teilen. Ich darf Sie vorstellen. Sie sind Fachärztin für psychotherapeutische Medizin, waren langjährig leitende Ärztin der Klinik für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin des Evangelischen Johanneskrankenhauses in Bielefeld. Sie sind Honorarprofessorin für Psychotraumatologie und psychologische Medizin an der Universität Klagenfurt. Mhm. Und sie entwickelten mit der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie, PITT, einen wirksamen Ansatz zur Behandlung von Menschen mit komplexen Traumafolgestörungen. Sie haben zahlreiche Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt. Viele ihrer Vorträge sind online verfügbar und sie haben viele Bücher und Buchbeiträge verfasst. Mhm. Ihre Arbeit hilft vielen Menschen mit einer traumatischen Erfahrung besser fertig zu werden. Und Sie haben wirklich viel zu erzählen. Frage ist, wo fangen wir an?
Wo Sie wollen.
Ich habe tatsächlich, bevor wir in das Thema Trauma einsteigen, eine Frage.
Bitte.
Sie sprechen davon, dass wir beseelte Wesen sind.
Ja.
Und glauben Sie, dass wir uns genug um unsere Seele kümmern?
Teilweise ja, teilweise nein. Das weiß ich nicht. Also viele Menschen, die ich getroffen habe, die haben da schon Interesse. Nun habe ich ja sehr lange in einem evangelischen Krankenhaus gearbeitet. Da war das vielleicht den Menschen noch näher. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die so eine Sehnsucht haben nach irgendwelchen Orten, wo man sich über das, was hier ist, hinaus geborgen fühlen kann. Und ja, deshalb denke ich, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, diese Dimension auch mit in den Blick zu nehmen. Und wenn Leute das ablehnen, ist auch okay, ja. Wir wissen es ja nicht besser. Hm. Also mich interessiert, was die Leute beschäftigt und wo die sich aufgehoben und geborgen fühlen, und damit arbeite ich. Und das fällt mir schon auf, dass viele Leute heutzutage noch mehr als in meinen jüngeren Jahren eben nichts mehr zu tun haben wollen mit Institutionen, aber durchaus auch noch Geborgenheit sich wünschen und sich irgendwo auch verorten. In religiösen Communities, aber auch an anderen Orten. Also ich glaube, dass viele Menschen das wirklich auch suchen und brauchen. Mhm. Und dass man das zumindest mit auf dem Schirm haben sollte als Psychotherapeutin und das nicht vollkommen ausblenden. Also ich finde, das gehört auch zu einer Anamneseerhebung, dass man die Patientin fragt, was gibt ihnen Kraft, was trägt sie? Ja, und dann kommen die Dinge. Wenn man das natürlich nicht fragt, dann kommt es auch nicht. Weil wenn die Menschen zu uns kommen, klagen die ja. Mhm. Die erzählen ja dann nicht in erster Linie, was sie trägt. Und dann muss man danach fragen. Und dann ist es eben doch ganz häufig noch etwas, was mit Religion zu tun hat. Auch wenn sie nicht unbedingt da noch direkt dazugehören. Aber trotzdem, ja. Und das ist mir auch wichtig. Und ich habe ja lange in einem evangelischen Krankenhaus gearbeitet. Da war es ja sowieso klar, dass das auch ein Angebot ist. Wir hatten auch eine sehr wunderbare Pfarrerin, die mit den Leuten gearbeitet hat, wenn die das wollten. Also für mich gehört das sozusagen dazu. Da muss man nicht irgendeinem Verein angehören, denke ich. Die Suche nach einer anderen Ebene als unsere hier auf der Erde, Das haben viele Leute und es gibt auch vielen Menschen Kraft.
Sie sind ja zu einer Expertin für Trauma und Traumafolgestörungen geworden. Wie ist Ihr Weg dahin gewesen?
Ach, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist ja schon ein sehr langer Weg. Also jedenfalls erst bin ich mal ganz normal Psychiaterin geworden und dann habe ich mich mit Psychotherapie befasst und vor allen Dingen auch mit Psychoanalyse und da eine Ausbildung gemacht als Psychoanalytikerin. Und da schwebt ja das Thema Trauma immer im Hintergrund, also jetzt auch mehr im Vordergrund. Aber wie ich angefangen habe, war das eigentlich in der Psychoanalyse kein Thema, mit dem man sich viel beschäftigt hat. Und mir ist das halt aufgefallen, weil ich war ja Leiterin von der Klinik, wo ganz viele traumatisierte Menschen behandelt werden wollten. Und da ist mir das aufgefallen, dass man dem viel zu wenig Aufmerksamkeit zu jener Zeit geschenkt hat. Ja, und dann hat es sich halt so entwickelt, dass die Klinik, die ich geleitet habe, die wurde sehr bekannt, dadurch, dass halt dann bekannt wurde, da kann man über seine Traumatisierungen reden und die versuchen einem zu helfen. Und dann ist da in jener Zeit eben auch ein Konzept entstanden, wo mein Team natürlich auch mitgewirkt hat und das ist dann eben die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie. Das ist übrigens nicht der Name, den ich da hatte. Irgendein befreundeter Kollege meinte, du kannst es doch so und so nennen. Du brauchst doch für das, was du machst, einen Namen und wie wäre es denn, wenn? Und dann haben wir das so erfunden und festgelegt und seither heißt es so. Mhm. Mir sind diese Dinge alle nicht so wahnsinnig wichtig, aber ich sehe schon ein, dass es das auch braucht.
Und es spricht sich dann ja mit Pitt auch noch.
Relativ einfach, kann man sich gut merken, genau.
Auch wenn die Inhalte wahrscheinlich nicht ganz so einfach sind. Wie beschreiben Sie Trauma?
Wie beschreibe ich Trauma? Das ist eine Erfahrung, die einen überfällt normalerweise. Also da kann man sich nicht gut darauf vorbereiten und wo man eben an Leib und Seele geht, bis verstört, bis massiv geschädigt wird. Das ist Trauma. Und das können seelische Erfahrungen sein, es kann auf der seelischen Ebene stattfinden, kann natürlich auch körperliche Traumatisierung geben. Also eigentlich jede Ebene unseres Erlebens kann auch dazu herhalten, dass uns was Traumatisierendes widerfährt. Und das muss man auch, finde ich, alles berücksichtigen, wenn man mit Menschen arbeitet und sich wirklich dafür interessieren. Viele sind seelisch schwer verletzt, aber viele ja auch körperlich und ganz, ganz viele eben auf beiden Ebenen. Der Körper ist verletzt worden. Man sagt auch gerne, der Körper ist der Ort der Traumatisierungen. Aber die seelischen Verletzungen darf man auch nicht unterschätzen. Ja, die können auch sehr, sehr schmerzhaft erfahren werden. Mhm. Ja. Also alle Ebenen und spirituell kann man auch verletzt werden. Ja, auf der spirituellen Ebene oder sich selbst verletzen. Mhm. Indem man das zum Beispiel eben gar nicht anerkennt, dass es da auch Bedürfnisse gibt. Dann, glaube ich, tut man sich selber keinen Gefallen. Aber das ist für viele Menschen halt so, dass sie da das nicht an sich ranlassen wollen, die spirituellen Bedürfnisse.
Hm. Viele Menschen haben eine oder mehrere traumatische Erfahrungen gemacht. Manche verarbeiten sie ohne therapeutische Unterstützung. In manchen schlummert diese Erfahrung. Manche leiden, ohne zu wissen, woran. Und manche halten sie ja auch in Schach durch Leistung, Arbeiten, Ablenkung. Und wenige entwickeln dann eine sogenannte PTBS, wie man es abkürzt, ne?
Ja, aber das ist ja nicht die einzige Störung, die aus Trauma entsteht. Deshalb mit der PTBS, ja, die ist nicht so häufig. Aber dass viele andere, die Depressionen zum Beispiel, die Angststörungen, und noch vieles andere ist ja auch bedingt durch Traumatisierungen. Also das wird immer unterschätzt.
Das ist das, was ich quasi mit Ihnen besprechen wollte. Also man hat immer so das Gefühl, es gibt nur so eine Schublade.
Nee.
Es gibt aber ja sehr viele. Sie haben jetzt gerade schon ein paar angesprochen. Hm. Können Sie das noch ein bisschen ausführen für unsere Zuhörer?
Naja, also Traumatisierungen können eben verschiedene Auswirkungen haben. Vielleicht auch je nachdem, was ein Mensch dann mitbringt, wenn er oder sie traumatisiert wird. Und das heißt, auf allen Ebenen unseres Seins können wir schwer verletzt werden, sei es auf der körperlichen. Und dann ist es eben eine körperliche Verletzung. Aber ganz oft im Bereich der Psychotraumatologie geht es halt um seelische Verletzungen, auch kognitive Verletzungen. Also eigentlich auf jeder Ebene, die uns zur Verfügung steht, können wir verletzt werden. Und dann sind es eben Traumatisierungen. Und ganz oft ist es eben ein komplexes Geschehen. Der Körper wird verletzt, aber der seelische Bereich eben auch. Und auch das Denken wird verletzt. Also ja, Kinder, die misshandelt werden zum Beispiel, die werden natürlich auf jeder Ebene ihrer Existenz verletzt. Wenn jemand einen Fahrradunfall hat, gut, dann ist es eine körperliche Verletzung. Aber wenn jemand von nahen Bezugspersonen geprügelt wird und Schlimmeres, dann ja, dann ist es eben vielschichtiger. Und das gilt es auch alles zu wissen und sich auch sorgfältig mit der Biografie der Menschen zu befassen, was die eigentlich alles so durchgemacht haben.
Mhm.
Und heute, glaube ich, würde man sagen, dass ganz, ganz viele seelische Störungen eben auch mit verschiedenen Formen von Traumatisierungen zusammenhängen. Wie ich anfing, hat es kein Mensch beachtet, hat niemand interessiert. Also ich habe angefangen, wann war denn das? Ja gut, als Assistenzärztin, also in Ausbildung, das war noch in den 70er Jahren und ab den 80er Jahren habe ich mich dann auch wirklich sehr intensiv eben mit Traumatisierungen befasst.
Im deutschsprachigen Raum muss man
sagen. Im deutschsprachigen Raum, ja, ja, natürlich. Ja, gut. Also ich habe mich natürlich für das sehr interessiert, was die Amerikaner erforscht und vermittelt haben. Wir hatten auch immer wieder Gäste aus Amerika eingeladen zu Seminaren. Also das gehörte natürlich dazu, dass man sich das da dann geholt hat. Also weniger aus den Nachbarländern, da gab es natürlich auch einiges und Kollegen, die sich mit Trauma befasst haben, aber am meisten haben wir schon von den amerikanischen Kollegen gelernt.
Wie beurteilt man die Schwere von einem Bedrohungsgrad?
Ich denke, das muss man die Leute fragen, wie die das empfunden haben. Ja, natürlich gibt es auch sogenannte objektive Kriterien. Also wenn jemand nur in Anführungszeichen verbal gekränkt wird, macht es natürlich einen Unterschied zu auch körperlich misshandelt zu werden. Aber es kann alles furchtbar sein für die betroffene Person, vor allen Dingen, wenn sie an Kinder denken. Ja, also wenn Kinder ausgeschimpft werden, bedroht werden, ist das vermutlich mindestens genauso schlimm, wie wenn sie geschlagen werden. Ja, und da gibt es fließende Übergänge. Also das Schlimmste ist halt, wenn auf allen Ebenen des Seins von einem Menschen, der angegriffen wird. Also sowohl sein Denken wie seine Gefühle wie sein Körper. Und das passiert halt ganz oft.
Ja, das passiert auch häufiger, als wir uns das vorstellen. Vor allen Dingen ja auch im engsten Bezugspersonenbereich,
ja,
oder eben auch zu Hause.
Naja, also, das gilt immer noch als normal, dass Eltern... Also es ist zwar verboten, aber es gilt trotzdem in vielen Kreisen noch als normal. Und eine Ohrfeige hat noch nie jemand geschadet, so nach dem Motto, was aber nicht wahr ist. Ja.
Ich spreche jetzt auch deshalb nochmal dieses Thema an, weil wenn wir uns jetzt in der Arbeitswelt bewegen, da gibt es ja auch oder gibt es auch Möglichkeiten in Organisationen wie Mobbing oder Verlust des Arbeitsplatzes, ist die Frage, ist das etwas, was als lebensbedrohlich wahrgenommen werden kann?
Kann, ja, aber nicht muss. Also da gibt es natürlich Unterschiede, wie massiv das erlebt wird. Also da gibt es einen individuellen Faktor beim Opfer und manche Menschen werden halt zu Opfern und sind sehr fragil und andere sind stabiler und können Sachen auch dann leichter verarbeiten. Das ist die eine Seite. Und dann gibt's natürlich auch sogenannte objektive Kriterien. Also wenn körperliche Gewalt angewendet wird, aber auch natürlich verbale Gewalt kann eine große Rolle spielen. Naja, und ich bin halt dafür, dass man immer den einzelnen Menschen genauestens befragt, was er oder sie erlebt hat und wie das bei dem Menschen angekommen ist. Ja, weil manche sind halt resilienter und haben mehr Schutzfaktoren, dass sie sagen, ach, vergiss es doch, ist doch egal. Und andere sind ganz schnell, ganz tief verletzt. Und deshalb muss man sich halt dafür interessieren. Und man muss sich eben auch jeweils für die Menschen, die zu uns kommen, die solche Probleme mitbringen, sehr detailliert interessieren, was die erfahren haben und wie sie es verarbeitet haben. Das kann man nicht einfach. Natürlich gibt's da auch Manuale, aber letzten Endes geht's, glaube ich, doch schon sehr darum, was der Einzelne dann durchgemacht hat, wenn man mit der Person arbeiten will.
Ja, oder wenn ich jetzt dran denke, in so einem Kontext von einem Führungskräfteverhältnis in Bezug zur Mitarbeiterin, dass man dann natürlich nicht von seiner eigenen vielleicht Widerstandskraft oder Fähigkeit auf andere schließen kann, darf, sollte.
Also wenn man Führungskraft ist, sollte man das nicht machen.
Nein.
Ja, da sollte man sich interessieren für den anderen Menschen und gucken, wie man gut zusammenarbeiten kann. Aber ich weiß nicht, wie das so ist. Also was da gelehrt wird und was die Leute dann wirklich wissen und können.
Das in Bezug auf Traumakompetenz wird da, glaube ich, nicht ganz so viel gelehrt. Ich habe da etwas Schönes in einem von Ihrem Vorträgen gelesen, wie Sie das auch beschreiben, wo auch nochmal so sehr deutlich wird, dass man das sehr individuell betrachten muss. Was sagen Sie, traumatisierte Menschen verwechseln aktuelle, normale, in Anführungsstrichen, Alltagsunannehmlichkeiten mit Lebensgefahr.
Ja, also das ist die eine Sache, aber es gibt halt auch, die Notwendigkeit, dass man einfach höflich und respektvoll miteinander umgeht und dass das dann auch schon sehr verletzen kann. Aber wenn die Leute stabil sind, denen das vielleicht nicht so viel ausmacht. Und wenn jemand schon traumatisiert ist oder wurde, vor allen Dingen in der Kindheit, dann haben solche Unhöflichkeiten und Unfreundlichkeiten eine viel schlimmere Auswirkung. Ja, und das kann man natürlich nicht wissen. Ich finde halt, dass wir immer miteinander höflich und respektvoll umgehen sollten, egal in welchem Kontext.
Können wir nochmal auf das eingehen, wie jetzt so ein Trigger tatsächlich wirken kann? Also wenn wir vermeintlich harmlose Dinge, die jetzt bei jemand anderem, aber vielleicht auf eine Situation aus der Vergangenheit darauf anspricht.
Konkret. Ich hatte eine Großmutter, die immer gesagt hat, du bist eine dumme Kuh. So. Naja, das wusste ich dann und irgendwie als Kind, meine ich jetzt. Und ich wusste, dass die das halt so sagt und mich ja auch nicht so wahnsinnig gern hatte. Das kam ja dazu. Ich war schon ein schwieriges Kind, weil ich sehr klug war, schon ab 2 Jahren alles Mögliche wussten, was so kleine Kinder eigentlich nicht wissen. Naja, dann kann es schwierig werden. Okay, aber wenn dann dieser andere Mensch, von dem man ja dann auch abhängt, wenn der dann solche Dinge sagt, wie eben, du bist eine dumme Gans, das tut weh, ja. Und wenn sie das immer wieder sagt, dann tut's immer mehr weh, ja. Aber irgendwann findet man sich damit ab, also, und guckt vielleicht, dass andere Leute netter sind und wird damit auch einigermaßen fertig. Wenn nicht die ganze Umgebung gemein mit so einem Kind umgeht, dann geht das. Und das war in meinem Fall auch so, aber meine Großmutter, die war schon ziemlich bösartig. Also die hatte einfach gar kein Verständnis für Kinder. Und die wollte halt nur, dass die funktionieren. Und das war ja auch damals so. Ja, das war in meinem Elternhaus anders. Meine Eltern waren bezogener auf uns Kinder. Was macht dann so ein kleiner Mensch? ich habe gesagt, ich gehe da nicht mehr hin.
Mhm.
Relativ jung habe ich mich einfach geweigert, dahin zu gehen. Und da sieht man eben die Resilienz, also die war halt bei der Luise groß. Ja, und die hat einfach gesagt, nein, mich bringen da keine 10 Pferde mehr hin, ich gehe da nicht mehr hin. Und dann mussten meine Eltern das akzeptieren.
Mhm.
Die haben gemerkt, da ist nichts zu machen. Und andere Kinder sind anders und die wehren sich nicht genug und sagen es nicht laut genug. Und dann leiden die womöglich unter irgendwelchen Verwandten, wo sie immer wieder sein müssen, sehr. Und ich habe nicht sehr gelitten.
Mhm.
Also ich konnte mich relativ gut schon als kleiner Mensch sehr gut durchsetzen.
Mhm.
Ja.
Aber das könnte so etwas sein, was jemanden in seiner Selbstwirksamkeit oder auch in der Art und Weise, wie man sich entwickelt, blockieren.
Ja, natürlich. Je nachdem, wie ein Mensch gestrickt ist, so ein kleiner Mensch, was der sozusagen schon mitbekommen hat vom Leben, womit er dann Kräfte hat oder eben nicht.
Mhm.
Ja. Und dann ist es schwer, ja, sich durchzusetzen, sich abzugrenzen. Und es sind halt viele kleine Kinder, die nichts zu sagen haben, die nicht ernst genommen werden und so und die sich auch nicht wehren können.
Mhm.
Also das war bei mir zum Glück anders und ich wurde da auch belächelt natürlich wegen meines starken Willens, aber irgendwie hat er mir natürlich auch geholfen.
Mhm. Jetzt ist es so, wenn im späteren Erwachsenenleben in so einer ähnlichen Machtsituation dann jemand kommt, der so ein Verhalten an den Tag legt und sie haben das quasi nicht so resilient verarbeitet, dann hat man dieses Triggererlebnis.
Genau, so kann man das nennen.
Mhm.
Ja. Naja, für mich waren das auch manchmal Trigger, aber ich habe es halt nicht so ernst genommen.
So wie als kleines Kind.
Ja.
So wie sie es immer gehandhabt haben.
Ja, also eher nicht so ernst nehmen und mich abwenden.
Mhm.
Ja.
Rückzug.
Ja, auch das.
Mhm.
Das stimmt, ja.
In der Traumaarbeit gibt es ja so zwei unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, ob es sich um ein Trauma des Typ 1 oder Trauma des Typ 2 handelt.
Mhm.
Können Sie uns dazu nochmal?
Naja, wissen? Typ 1 ist einmalig.
Mhm.
Und wenn was einmalig ist, hat es, ja gut, es gibt furchtbare, also zum Beispiel Vergewaltigung, es kann einmalig sein und gewesen sein und entsetzliche Folgen haben, weil halt der ganze Mensch zutiefst verletzt und gekränkt ist und auch an Körper, Geist und Seele verletzt. Und also das muss man auch nochmal unterscheiden, wenn man von Traumatisierungen redet, die einmalig sind, da gibt's furchtbare Erfahrungen, die Menschen massiv schädigen. Aber wenn man eine Ohrfeige kriegt als Kind, tut's auch weh. Aber natürlich hat es nicht die Auswirkungen, ja. Also es muss man immer alles genau anschauen. Erstens, sozusagen von einer mehr objektiven Ebene. Also was kann sozusagen alle Menschen massiv verletzen und kränken? Und dann gibt's die subjektive Ebene. Und die muss mich ja auch, für die muss ich mich auch interessieren als Psychotherapeutin. Das heißt, wie hat die Patientin, der Patient es erlebt? Ja, und da gibt's riesige Unterschiede.
Mhm.
Und dafür muss man sich auch interessieren. Ja. Und es gibt halt, ja, da kommen wir dann zur Resilienz. Gibt halt Menschen, die haben eine unglaublich ausgeprägte Resilienz und können auch Sachen eher wegtun wieder und weitermachen mit dem normalen Leben. Und andere sind halt zutiefst verletzt durch einmalige Erfahrungen und kommen da ganz schlecht wieder raus. Also das geht immer so, wie wir arbeiten, um den individuellen Menschen. Was hat er für eine Resilienz zur Verfügung gehabt zu der Zeit, wie er oder sie die Traumatisierung erlitten hat? Und das ist ja ganz wichtig, um zu verstehen, wie dann jemand weitergehen kann. Ja, da wird zu wenig drüber gesprochen, dass die Resilienz natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist und dass ganz viele Menschen in Bezug auf Traumatisierungen auch sehr resilient sind.
Mhm.
Also wenn man jetzt in die Traumatherapie-Szene guckt, da wird das vielleicht zum Teil auch überschätzt, wie belastend die Dinge sein können, aber man darf sie ja auch nicht runterspielen und das ist ja nicht so schlimm und so weiter. Mhm. Ich denke, in einer individualistischen Kultur, wie wir sie eben haben, muss man immer mit dem einzelnen Menschen genau hingucken. Ja, und was den einen zutiefst verletzt, da sagt eine andere Person, ach, ist doch wurscht und ich bin einfach weitergegangen und kann erkennen, dass der andere Mensch eben blöd ist oder was auch immer und dass man sich da nicht groß kümmern muss. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum von, wie Menschen auf verletzende Erfahrungen reagieren. Und das ist wichtig, dass wir uns dafür auch interessieren. Was hat es mit ihnen gemacht? Da gibt es natürlich ein paar Kriterien, zum Beispiel Lebensalter. Kleine Kinder sind in der Regel verletzlicher, als wenn jemand dann schon älter ist. Aber alte Menschen wiederum sind auch sehr verletzlich. Ja, ja, und all das muss man berücksichtigen. Ja, und auf jeden Fall, wenn Menschen zu uns kommen, also zu heilkundigen Leuten, dann erwarten die von uns auf jeden Fall Verständnis und Trost. Mhm. Ja, also das darf man auf gar keinen Fall auslassen, wird gar nicht mehr gelehrt. Also ich habe neulich mal was gelesen von namhaften Kollegen, da kam das Wort Trost nicht mehr vor. Das kann ich nicht nachvollziehen und ich halte mich auch nicht dran. Ich finde, dass tröstend auch dann dem Menschen zu begegnen, wichtig ist. Aber man muss natürlich sehr achtsam sein, was ankommt, wo der andere Mensch auch es als hilfreich erlebt oder wo er sich vielleicht klein gemacht fühlt. Also trösten ist schon eine nicht ganz einfache Aufgabe. Mhm. Aber ich finde, das gehört dazu, wenn Menschen verletzt worden sind, dass man natürlich die körperlichen Wunden beachtet, aber die seelischen auch. Und da ist der Trost was ganz Wichtiges. Mhm. Und das wird zu wenig gelehrt in unserer derzeitigen Traumatherapiewelt.
Mhm. Und das Typ 2 Trauma?
Naja, das gilt für beide Traumatisierungen, ob jetzt Typ 1 oder eine einmalige Traumatisierung. Also Typ 1 kann entsetzlich sein und natürlich gibt's da auch harmlosere Formen und Typ 2, also immer wieder und mehrfach. Das kommt auch drauf an, was da genau ist und was den Einzelmenschen sehr verletzt. Ja. Also so einfach ist es auch nicht. Typ 1 ist nix und Typ 2 ist alles. So ist das nicht.
Ich finde das auch irreführend tatsächlich.
Ja, eben darum
sollte man. Man kann es gar nicht hierarchisieren oder man kann es gar nicht irgendwie werten.
Nein,
das ist was absolut
nicht
individuell ist.
Man sollte wirklich sich interessieren, was ist diesem Gegenüber widerfahren und wie hat dieses Gegenüber das aufnehmen können und verarbeiten können. Mhm. Weil es gibt halt Leute, die sind unglaublich resilient und die machen so und fertig und es war wirklich schlimm, aber es geht nicht rein. Sie haben die Kraft, es nicht in sich reinzulassen und sie haben die Kraft, auch sich nicht für schuldig zu fühlen, weil das ist ein Problem natürlich, wenn ich verletzt werde, dann die Frage, bin ich selber schuld? Ja, das ist ein ganz großes Thema. Naja, und all diese Dinge sollte man wissen und das heißt, man muss halt differenziert auf die Ohren spitzen und den Leuten zuhören, was die mitbringen. Und nicht, das können sie nicht alles in Manuale reinpacken. Manuale sind gut zur Orientierung, aber nicht, um wirklich einzelnen Menschen dann beizustehen. Da gilt, dass ich wirklich zuhöre und auch immer interessiert bin an der Reaktion dieses Gegenüber. Was hat das mit diesem Gegenüber gemacht? Und da gibt's halt die einen, die so resilient sind, dass sie nur die Schultern zucken und die anderen sind zutiefst verletzt und kommen gar nicht mehr raus. Und das finde ich ist wichtig, dem einzelnen Menschen zu begegnen, als diesem Menschen, der da eben jetzt sein Leid klagt. Das wird zu wenig vermittelt, meines Erachtens, dass da riesige Unterschiede gibt. Und es gibt einfach sehr resiliente Menschen und welche, die fast gar keine Resilienz haben. Ja, und die sind dann natürlich am meisten betroffen und brauchen auch dann in der Regel die meiste Unterstützung.
Ja, diese Sensibilisierung, denke ich, wäre auch wichtig für die Selbstreflexion. Also auch, um sich selber einzugestehen, auch, ich sag jetzt mal, ehrlich einzugestehen, ob
das
etwas
schlimm ist, da, dass ob es mir etwas, wehtut.
Ja, genau.
Ja, aber gucken Sie mal, wenn es so, wie man früher erzogen wurde, stell dich nicht so an, nimm dich nicht so wichtig. Ja. Und dann sind Sie erwachsen, dann gehen Sie mit sich selber genauso um. Mhm. Das hat sich ja etwas verändert, ja, also zum Glück. Aber so sind wir doch groß geworden.
Ja, und dann kommen dann so Sätze wie, das war ja so und das war nicht so schlimm.
Genau.
Und so war das
ja,
eben in der Erziehung.
Übrigens, du weißt ja gar nicht, was schlimm ist, weil du warst ja ein kleines Kind im Krieg. Du kannst dich ja nicht erinnern und so ein Quatsch.
Ja.
Also was meine Generation da alles gehört hat für Blödsinn.
Das ist vielleicht ein Stichwort, weil ich auch nochmal auf das Thema Multikrisen und Krieg eingehen wollte. Und wir haben ja immer noch diese Situation mit anhaltenden Multikrisen und damit verbunden ja auch Unsicherheiten, die so wirklich existenzielle Themen des Menschseins berühren. Sie haben da schon sehr früh auf diese psychosozialen Folgeprobleme hingewiesen, also auch schon das zu der Zeit, als die Corona-Pandemie begann, aber auch in Bezug auf den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und ich,
naja, und verwiesen auf das, was alles vorher war und was die Leute, die erwachsen sind, alles schon durchgemacht haben. Das muss man, und vor allen Dingen die alten Leute, muss man ja alles auch im Hinterkopf haben.
Das ist das, was Sie jetzt ganz schnell in einem Satz zusammengefasst haben, was wir aber jetzt nochmal auseinanderdröseln, weil auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene sind ja gerade diese psychosozialen Themen, also aus meiner Sicht zumindest, eher zu wenig in den Blick genommen worden. Wie sehen Sie das oder wie denken Sie heute darüber?
Das denke ich immer noch, aber das ist so in unserer Kultur. Die ist einfach so. Die kann man ja nicht so schnell ändern.
Die kann man nicht so schnell ändern. Sind wir denn als Gesellschaft genügend dafür sensibilisiert, wie unterschiedlich Menschen also mit ihren persönlichen und familiären Erfahrungen auf diese Situation umgehen? Weil Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt ja verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsspektrum, die da ganz verschieden mit umgehen.
Ja, eben. Darum muss man sich dem einzelnen Menschen zuwenden. Und was der berichtet und wie der sein Leiden und sein Leid schildert und nicht, das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Leute, die sind unglaublich resilient, haben ganz viel durchgemacht, sind resilient und die wollen auch dann oft gar nicht mehr so viel reden, sondern die sagen, ja, es war schlimm, das weiß ich, aber ich bin ja damit fertig geworden. Das sind die einen und dann alles Mögliche dazwischen und dann die anderen, die total verstört und gestört sind über die Dinge, die ihnen widerfahren sind und die sich mühsam durchs Leben kämpfen. Also das sind so die zwei Gegenpole. Und deshalb bin ich dafür, wir sollen uns interessieren für den einzelnen Menschen und nicht pauschal. Weil es gibt eben riesige Unterschiede.
Ich denke gerade drüber nach, dass es auch gar keine Forschung in dem Sinne dazu gibt. Also wir wissen ja gar nicht, wie haben jetzt vielleicht ehemalige Kriegskinder darauf reagiert oder wie reagieren die darauf oder Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns gekommen sind.
Ja, ein bisschen Forschung
als
gibt schon, aber nicht genug.
Ja, oder Menschen, die jetzt zu uns kommen. Also gibt es da so differenzierte Blicke drauf, wie die Menschen damit umgehen?
Ja, gibt schon einiges.
Ja?
Ja, aber ob sich meine Kollegen darum kümmern, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist nicht so beliebt, sich mit Trauma zu befassen.
Ach so.
Also ganz generell. Ja.
Wieso ist das so?
Weil es anstrengend ist und weil es weh tut.
Ah, ja.
Ich meine, wenn Sie so Geschichten hören von den Leuten, das tut Ihnen auch weh.
Hm.
Und da müssen Sie immer auch wieder sich selbst sortieren und sich selber beruhigen und dass es einen nicht selbst betrifft oder dass die Patientin ja auch schon ganz gut damit klargekommen ist und.
Mhm.
Und also viele der Kolleginnen, glaube ich, gehen dem einfach aus dem Weg, indem sie sich überhaupt nicht um diese Themen kümmern.
Mhm.
Das ist schon anstrengend. Also fragt man lieber gar nicht. Zum Beispiel, wie ich junge Psychiaterin war, also ab 1970. Meinen Sie, da hätte man sich interessiert? Die Leute, die 1970 zu mir gekommen sind, die waren doch alle durch den Zweiten Weltkrieg traumatisiert, durch die Bank.
Mhm.
Es hat einen eigentlich nicht interessieren sollen. Mich hat schon interessiert, aber das war überhaupt kein Thema. Das hat sich dann langsam entwickelt, dass man mehr und mehr eben begriffen hat, dass diese ganzen historischen Erfahrungen, also für meine Generation gilt ja noch Kriegskinder, ja.
Die sind selber ja im Krieg geboren.
Ja, ich bin im Krieg geboren, genau. Und das war ja nicht nur der Krieg, es war ja auch die Nachkriegszeit schwierig und der Umgang mit Kindern generell lieblos, würde ich sagen. Ja, und dann kam ja eine neuere Pädagogik erst in den 70er Jahren, dass man dann mit den Kindern anders umgegangen ist, freundlicher und bezogener. Also stellen Sie sich das vor, ne? Also ich bin 43 geboren, von den 40er Jahren, 30er Jahren an bis in die 70er ist man nicht liebevoll mit Kindern umgegangen. War gar nicht auf der Agenda in Deutschland. Da waren uns übrigens die Nachbarländer voraus. Also das, ich habe mich da mal ein bisschen interessiert und die haben, soweit ich weiß, zum Beispiel in USA gleich nach Ende des Kriegs sich auch mehr dafür interessiert, für einen liebevollen Umgang mit Kindern, also einen freundlicheren. Da waren wir ja längst nicht. Nach 45 längst nicht. Ja, also. Aber jetzt ist es ja allgemeines Wissen. Kindheit hat Folgen. Und eine gute Kindheit hat andere Folgen als eine weniger oder gar nicht gute. Mhm. Das hat sich ja inzwischen alles rumgesprochen. Aber seit wann hat sich das rumgesprochen? Frühestens seit Anfang der 70er Jahre. Frühestens. Ja. Und alle, die Alten wie ich, die waren davon nicht beglückt. Ja, die haben natürlich dann viele von uns, also zumindest bei entsprechender Bildung, haben das ja dann gewusst und verstanden und haben auch gerade sich dann ganz anders um ihre Kinder gekümmert. Also da hat sich dann schon viel getan. Also in allen westlichen Ländern, soweit ich das weiß, hat man da dann angefangen hinzugucken und was Kinder wirklich brauchen und dass es eben keine kleinen Erwachsenen sind und so weiter. Mhm. Ja, und dann eben auch sich genauer informiert, was die alles belastet hat, diese Kinder meiner Generation und in den Folgegenerationen.
Mhm.
Da hat sich viel gewandelt in den Jahrzehnten, wo ich jetzt das weiß.
Ja, da ist zumindest, soweit ich das überblicken kann, auch die Forschung heute besser. Kinder und Jugendliche, wie, in was für Umständen wachsen die auf?
Ja, viel besser oder intensiver oder inzwischen halt hat sich natürlich auch eine Menge Wissen angesammelt, was man jetzt gar nicht mehr einfach so wegschieben kann. Das ist so. Zum Glück.
Zum Glück.
Mhm.
Ja, ich überlege gerade, ich bin 74 geboren und ratter gerade so durch, was da historisch sich so verändert hat in der Erziehung.
Mhm.
Ja. Nicht nur in der familiären Erziehung,
ja,
sondern auch in den Bildungsinstitutionen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Mhm.
Also ich finde, da darf man schon sagen, dass da auch Fortschritte sind. Gewesen sind und immer noch erkennbar sind. Aber es gibt auch Rückschritte.
Mhm.
Muss man leider auch sehen.
Wo sehen Sie die?
Naja, dass dann wieder, also Leute sagen, man müsste eben doch strenger sein mit den Kindern und mehr von denen fordern. Zum Teil stimmt das auch.
Mhm.
Ja. Das ist ja ein breites Spektrum zwischen laufen lassen und sich überhaupt nicht einmischen, bis halt wie früher ganz intensiv alles kontrollieren. Ich finde halt einen Mittelweg sinnvoll. Und dann natürlich auch aufs Alter bezogen. Ich meine, ein kleines Kind braucht mehr Fürsorge als ein älteres. Zum Beispiel. oder im direkten Kontakt mehr Fürsorge und ein älteres Kind vielleicht sogar in der Pubertät, da sollten sich die Eltern ja eher freundlich zurückhalten, statt sich immer einzumischen, zum Beispiel.
Mhm.
Also, aber da hat sich, finde ich, einiges zum Besseren entwickelt in den vielen Jahren, die ich das jetzt beobachten durfte.
Ich greife mal das Wort Fürsorge auf und das ist so ein schöner Übergang auch zu dem Thema Selbstfürsorge. Sie haben ja so wunderbare Begriffe in die Psychotherapielandschaft eingebracht, wie Mitgefühl, Achtsamkeit, Spiritualität und auch die Würde. Und gerade eben haben Sie auch noch den Trost angesprochen. Und ich würde tatsächlich gerne jetzt so in unseren verbleibenden Gesprächsminuten nochmal auf dieses Thema der Achtsamkeit und des Mitgefühls zu sprechen kommen. Also Sie haben sich sehr stark für diese achtsamkeitsbasierte Psychotherapie engagiert, zu einer Zeit, in der Sie von Ihrem Umfeld dafür eher belächelt wurden und dann sich doch sehr bemüht, auch noch die Praxis des Mitgefühls in diese achtsamkeitsbasierte Psychotherapie.
Ja, für mich gehört das zusammen.
Genau.
Also Achtsamkeit in der buddhistischen Philosophie ist immer geprägt auch von Mitgefühl. Das geht gar nicht. Also nur achtsam sein ist da, also da kommt es für mich her. Von da habe ich das erfahren. Achtsamkeit, was heißt denn Achtsamkeit? Achtsamkeit drückt sich aus durch unter anderem auch durch Mitgefühl.
Mhm.
Ja. Das ist ganz wichtig. Und das verdanke ich halt eher buddhistischen Lehrerinnen.
Mhm.
Das hat man hier nicht, wurde hier nicht vermittelt, wie ich jung war.
Also ich meine, in der Psychoanalyse, in der ganz klassischen, das sehe ich jetzt auch eher als, ich meine, zur damaligen Zeit würde ich das als sehr verschlossen für solche Ansätze
beschreiben. Das kann man so sagen.
Beschreiben.
Also Mitgefühl war da kein Thema.
Und ja, wie haben Sie das jetzt erlebt oder erfahren? Heute ist das achtsamkeitsbasierte Ansätze sind ja jetzt.
Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, das heißt, dass es bei den Psychoanalytikern angekommen ist. Aber da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen.
Nein.
Also die haben halt dann zum Teil auch andere Worte. Aber ja, es war, wie es war.
Mhm.
Ich habe halt sehr früh das empfunden, dass meine Patientinnen, dass die eben mein Mitgefühl brauchen. Ja, dass sie spüren müssen, dass ich mit ihnen bin und mit ihnen fühle und auch anerkenne, dass sie schwer haben, sagen wir mal so. Ja, und dass es nicht nur darum geht, irgendwie zu funktionieren, sondern dass man auch den anderen Menschen braucht, der eben das ahnt oder versteht oder weiß, ja, du hast es schwer. Es ist schwer, was du durchmachst. Und da respektvoll bleibt und nicht besserwisserisch.
Mhm.
Aber ich glaube, da war viel bei mir intuitiv und nicht, was ich so gelernt habe, sondern dass ich das sozusagen zur Verfügung hatte, dass das wichtig ist. Das fing schon an in den ganz frühen Jahren, also ab den 70er Jahren, wo ich meine Facharztweiterbildung dann gemacht habe, halt immer auch das Mitdenken, dass der andere Mensch ein leidender Mensch ist und wie kann ich ihr oder ihm am besten beistehen.
Ja. Mhm.
Und das heißt ja, dass ich auch fragen muss, was wünschen Sie sich von mir? Ja. Damals, wie ich angefangen habe, da war ja die Sozialpsychiatrie sehr vorne dran und ich war auch in der Klinik, wo das sehr geschätzt wurde, also der achtsame Umgang mit den Patientinnen und Respekt und ja, also ich glaube, ich habe da eine ganz gute Erfahrung machen können, was in meinen frühen Jahren, wo ich Psychiaterin wurde, was so den respektvollen Umgang mit leidenden Menschen angeht.
Mhm.
Mitgefühl wurde, glaube ich, das Wort wenig verwendet, aber das war schon mitfühlend, was wir den Leuten entgegengebracht haben.
Mhm.
Mitgefühl, der Begriff kam später. Der war nicht in meinen Psychiatrie-Lehrjahren. Aber Respekt war schon wichtig und eben auch die Kompetenzen anerkennen der Menschen, neben dem, wo sie vielleicht auch nicht so kompetent waren. Mhm. Es war halt eine sehr freundliche sozialpsychiatrische Einrichtung, wo ich gelernt habe.
Sie haben mal gesagt, wer achtsam lebt, kann besser mit Stress und Schwierigkeiten umgehen und lebt entspannter.
Ja, das ist nicht von mir, glaube ich. Also ja, wenn man sich in Achtsamkeit übt.
Wenn man sich in Achtsamkeit übt.
Dann kann man, denke ich schon, dass man sowas wie einen Abstand kriegt von den Dingen. Man nimmt es wahr, aber man lässt nicht alles so tief in sich rein. Da ist jetzt irgendwas, okay, aber muss ich mich darüber jetzt aufregen? Das muss ich ja nicht. Da habe ich ja eine Wahl, so ungefähr, einfach ausgedrückt. Und das wünsche ich eigentlich allen Leuten, dass die sich das mehr gönnen, sich zu fragen, ja, das ist jetzt schwer, aber muss ich, wie kann ich damit umgehen, so dass ich mir nicht noch mal selber wehtue? Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Und dass die Behandlerinnen das auch ihren Patientinnen so vermitteln. Also du kannst dich damit beschäftigen, aber du musst jetzt nicht noch mal alles durchleiden. Ja.
Ja.
Du kannst, da bin ich eine sehr starke Vertreterin davon. Du kannst es dir bewusst machen und dich distanzieren und dir bewusst machen, es ist vorbei, es war schlimm. Und jetzt ist mein Leben weitergegangen und jetzt bin ich stärker geworden oder was auch immer. Oder jetzt kann ich mir Hilfe suchen.
Achtsamkeit und Mitgefühl und Selbstmitgefühl.
Ja, das gehört für mich.
Gehört alles zusammen.
Das Mitgefühl ist ja auch mit sich selbst.
Mit sich natürlich. Selbst.
Ich finde es eigentlich Quatsch, den Begriff. Ich benutze den nicht gern.
Den?
Ist doch klar. Selbstmitgefühl.
Ja.
Ist doch klar. Mitgefühl gilt für alle, gilt auch für mich selbst, natürlich.
Sind das Wege, das Schwere im Leben leichter zu machen?
Nicht immer.
Nicht immer.
Das Leben ist auch schwer. Und ich finde, man tut sich auch keinen Gefallen, wenn man das kleinredet, was schwer ist, sondern anerkennen, ja, das ist schwer. Und ich gucke jetzt mal, welche Hilfen ich brauche und wie ich damit umgehen kann. Darum geht's. Nicht, dass alles leicht ist, das ist Quatsch. Es ist vieles sehr schwer, was Menschen durchmachen. Und da haben ja oft die Profis gar keine Ahnung, weil die aus Hintergründen kommen, wo sie ganz viel nie erleben mussten. Ja, und dass man diesbezüglich auch ein bisschen bescheidener ist in Bezug auf, was Leute durchgemacht haben, wovon unser eins keine Ahnung hat. Ja. Ich finde, das ist wichtig, sich wirklich in Mitgefühl mit anderen Menschen zu üben. Und das bedeutet auch, dass ich mir klar mache, dass andere anders sind und dass andere die Dinge auch zum Teil anders erleben, als ich sie vielleicht erlebe. Aber vielleicht hatte ich auch das Glück von viel mehr doch mich auch aufgehoben fühlen im Leben, dass ich gar nicht so besorgt bin die ganze Zeit. Und andere hatten das nie. Ja, und natürlich sind die anders in der Welt. Deshalb sind natürlich auch so Krankheitslehren problematisch, ja. Weil ich denke, es zählt wirklich letzten Endes der einzelne Mensch mit dem, was er oder sie durchgemacht hat. Und dass wir uns, und da bin ich, glaube ich, in einer ganz guten Tradition sozialisiert, dass wir uns wirklich für die Biografien unserer Patienten interessieren. Und sowohl für das Leidvolle wie auch natürlich alles, was gut und hilfreich war in ihrem Leben. Und das sorgfältig zu erkunden und mit Mitgefühl.
Möchten Sie uns noch was mitgeben?
Sich klar sein, dass ganz viel Verletzendes passiert und dass wir verletzliche Wesen sind und dass wir deshalb so miteinander umgehen, dass wir uns kein Leid zufügen. Und das sind uralte Regeln. Die muss man nicht jetzt heute erfinden. Das weiß man seit Jahrtausenden, dass es gut ist, wenn man freundlich und liebevoll mit sich und der Welt umgeht. Und das ist es. Das habe nicht ich erfunden.
Nein, das können wir jeden Tag gemeinsam aufs Neue erfinden.
Ja, genau, jeden Tag hingucken. Und wenn eine Beziehung einem schwierig erscheint, noch genauer hingucken. Was ist denn da? Und was kann ich wissen über den anderen Menschen? Oder könnte ich vielleicht einfach mal fragen und mehr zu verstehen versuchen? Das steht uns immer zur Verfügung.
Ja, also ich sage, Führungskräfte müssen ja keine Therapeutinnen und Therapeuten sein.
Nee.
Ich finde aber, allein aus dem Gespräch heute kann man sehr viel auf Führungskonzepte übertragen. Oder es gibt auch Führungskonzepte, die das
vertreten.
Vertreten, ja, genau. Die auch sowas wie Demut oder dienende Führung,
ja,
in denen genau das dann zum Tragen kommt.
Ja.
Ja.
Und das ist gut, wenn sich das immer mehr entwickelt. Also wie ich ganz jung war, gab es ja gar nicht. Aber das muss jede Generation wieder neu entdecken und lernen. Und okay, die Kinder, mit denen wird heute viel freundlicher umgegangen und die kommen vielleicht von daher auch dann, wenn sie erwachsen sind, freundlicher in die Welt und sind zugewandter zu Mitmenschen. Das ist es ja eigentlich. Freundlich, zugewandt sein, respektvoll natürlich, mitfühlend. Das sind alles die Qualitäten und die kann man in Therapien sehr gut brauchen, aber im Alltag ja auch.
Genau.
Ja. Und das wünsche ich auch allen Menschen, die Führungskräfte sind, dass sich das klar macht. Seid freundlich mit den Leuten, für die ihr Verantwortung habt. Und fragt die Leute mehr, was die wollen und brauchen. Und wisst es nicht immer gleich von Anfang an, wie es zu sein hat. Das finde ich auch wichtig.
Ja.
Und dann kommt eben noch das Interesse an der Resilienz und wie die Menschen es schaffen, mit ihren Problemen umzugehen und fertig zu werden und so weiter. Also das ist ja heute eigentlich Standard.
Mhm. Ja.
Leider nicht überall, aber sollte es sein.
Ich möchte tatsächlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen Buchtipp mitgeben. Ich meine, sie haben so viele Bücher geschrieben. Ich finde auch so viele tolle Vorträge, die auch außerhalb des Therapeutischen hörenswert sind. Vor allen Dingen die, wo sie die Bezüge zur Kunst herstellen. Das ist aber so auch mein Steckenpferd. Das habe ich besonders gern gehört. Aber für alle anderen, die zumindest ein Basisgrundwissen sich über Traumata aneignen wollen, finde ich, haben sie ja dieses wunderbare, sehr kompakte Buch herausgegeben, Trauma verstehen, bearbeiten, überwinden, zusammen mit Cornelia Dehner-Rau.
Mhm.
Und das hat ja sogar weniger als 200 Seiten. Ich kann es tatsächlich nur jedem empfehlen, das zu lesen. Und ich werde das natürlich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das ist das sozusagen Grundbasiswissen,
ja,
über Traumata.
Ja.
Und im deutschsprachigen Raum ist es nicht so einfach, da, sage ich mal, Literatur, Fachbücher schon, aber so Bücher, die so für die Allgemeinheit geschrieben sind.
Das ist ein deutsches Problem, habe ich gelernt.
Problem.
Die Amerikaner schreiben solche Bücher nicht, wie wir sie schreiben, weil bei uns meint man, man müsste wissenschaftlich sein und dann erreicht man natürlich den Durchschnittsmenschen nicht. Und das ist in Amerika ganz anders. Das fand ich sehr interessant. Ich wusste das, ich habe es natürlich gesehen, aber dass das wirklich eine Regel ist dort und was wir hier für Regeln haben. Hier muss alles hochwissenschaftlich sein, damit der Durchschnittsmensch es möglichst nicht versteht.
Also Ihr Buch ist auf jeden Fall sehr verständlich,
ja,
geschrieben.
Ja, das ist mir auch ein Anliegen.
Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen.
Also das bei Trias erschienene Buch.
Genau.
Und aber auch, glaube ich, Imagination als heilsame Kraft kann man auch gut lesen.
Das ist bei Klett entschieden.
Das ist bei Klett,
ja. Werde ich einfach mal beide verlinken.
Ja.
Ja, ich bin jetzt richtig beseelt von unserem Gespräch.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich hier bei dem wunderbaren Tee empfangen haben, den wir jetzt auch noch weiter trinken.
Der den ist können wir jetzt
kalt.
Noch weiter, ja genau.
Und verabschiede mich dann jetzt auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work. der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.